Durch nachhaltige Maßnahmen will das Museumsquartier einen wichtigen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft leisten, mit dem Ziel, bis 2030 ein klimaneutrales Kulturareal zu werden. Umweltbezogene künstlerische Projekte, die Begrünung des Areals, aber auch ein ressourcenschonender Betrieb sind zentrale Maßnahmen. Herzlich willkommen beim MQ Goes Green Podcast. Es geht heute um ein Thema, nämlich Female Empowerment. Und ich sage nur ein Wort, Hurra!
Hurra!
Hurra ist ein sehr gutes Stichwort.
Ja, Hurra, wir lesen noch.
Ich sitze heute hier mit Lilian Klebo und Theresa Vogel. Mein Name ist Liane Seitz. Ich bin hier im MQ für Media Relations, Sponsoring und Kooperation zuständig und unter anderem auch alle Themen rund um Female Empowerment. Herzlich willkommen hier im Museumsquartier.
Vielen Dank, schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Viele fragen uns ja, was ist ein Buchclub und warum habt ihr das getan?
Also man muss sagen, die Idee, glaube ich, hat uns allen schon in den Köpfen herumgespuckt seit langem, allen, die wir lesen lieben. Aber Theresa und ich sind bei den Vorbereitungen zum Opernball aufeinandergeprallt mit den Worten, ich liebe Lesen, ich liebe Lesen auch.
Und wo sonst als rund um den Opernball sollte man einen Buchclub gründen?
Genau, liegt doch total nahe.
Jetzt muss ich gleich was dazu sagen, wir kennen uns alle schon sehr lange, deswegen sind wir auch per Du. Lilian Klebo, du bist eigentlich bekannt geworden, du bist Publikumsliebling, Schauspielerin, Autorin, Sängerin, aber Moderatorin erst seit kurzem. Theresa Vogel ist The Voice bei Ö1, Kulturmoderatorin beim ORF, also beide arbeiten unter anderem für den ORF. Was sagt die Kollegin zur anderen Kollegin, ohne neidisch zu sein, dass eine neue Moderatorin hier jetzt auch mitmischt?
Also ich denke, Neid ist überhaupt eines der allerschlechtesten Gefühle, die man überhaupt nur haben kann. Man empfindet ihn manchmal, aber ich muss dazu sagen, ich empfinde ihn eigentlich nie gegenüber anderer Moderatorinnen und schon gar nicht gegenüber jemandem wie der Billy, die ich vom ersten Augenblick sofort ins Herz geschlossen habe und wo ich einfach gemerkt habe, das kann nur ein positiver Impact und ein Sonnenschein fürs ganze Opernballteam sein. Also da bin ich wirklich komplett neidfrei und habe mich sehr, sehr gefreut, dass sie da mitgemacht hat. Ich habe sie natürlich schon aus der Ferne beobachtet. Wer nicht? Und ich bin eine der wenigen, die so nahe kommen darf.
Oh, was Sie jetzt gerade nicht sehen, ich weine jetzt.
Und ja, also das war einfach so ein bisschen ein Match made in heaven und wir haben uns sofort super verstanden und hatten unfassbar viele Themen, eigentlich fast nie den Opernball, sondern genau, alles rundherum.
Kinder lesen.
Genau, lesen, Kinder, Female Empowerment, Gleichberechtigung, Umwelt, Klima, also wir waren gleich von Anfang an sehr auf einer Wellenlänge und es wäre wirklich schade gewesen, diese Energie und diese Vibes nicht zu nutzen für was hoffentlich Positives und ja, dann haben wir das einfach gemacht.
Und wenn eine Frau, die man so bewundert, ja, also jetzt sitze ich vor zwei Frauen, die ich sehr
das
bewundere.
Das ist jetzt wirklich ehrlich, ich kenne die beiden, sie mögen sich wirklich.
Ja, ich meine, du bist ja dann eigentlich auch die dritte im Bunde gewesen, zu der wir mit der Idee kamen, weil zu wem sonst, wenn nicht zu Liane Seitz, aber ich muss eins sagen, Theresa, all das davon zurück, was Sie nicht über Theresa Vogel wissen, ist, wie fantastisch sie singt. Ja? Und ich finde, es ist etwas, was wir Frauen viel zu selten tun. Wir sollten uns alle die Hände reichen. Ich meine, ich habe immer noch Tränen in den Augen von Theresas Ansprache. Es ist eine große Ehre und Freude, von Menschen empfangen zu werden mit offenen Armen. So eine Chance zu sehen und von Menschen, die man bewundert. Ich habe dich schon lange bewundert am Radio und im Fernsehen. Dich auch, Liane, immer wieder. Ich bewundere dich seit Jahren. Und ich glaube, wir sollten uns das alles viel öfter sagen. Und das ist auch das, was wir hier mit dem Female Empowerment meinen. Wir meinen es ernst damit. Wir haben uns alle wirklich herzlich gern und wir haben alle Menschen gerne, die mit uns diesen Weg gehen. Ich möchte wirklich einen Weg schlagen, wo wir Frauen uns nicht mehr im Weg stehen. Und wenn die Theresa ist zum Beispiel so ein Mensch, die so viel gleichzeitig kann und tut und macht, dass ich einfach nur in Ehrfurcht und Freude erstarre, wenn ich ihr zuschaue. Die Liane ist das auch. Und wenn wir Frauen uns so sehen und uns an den Händen nehmen, dann machen wir genau diesen Schritt, der so wichtig ist.
Und deswegen spielt Neid auch einfach keine Rolle, weil die Welt ist groß genug für uns alle und jeder, der sein Ding macht, hat meine Bewunderung.
Aber darum geht es ja bei Female Empowerment eigentlich. Aber gehen wir zurück zum Buchclub. Also viele haben keine Vorstellung, was ein Buchclub ist und ich glaube, wir sind ja auch erst in den Anfängen. Wir haben einfach mal gestartet. Aber Billy, du hattest ja schon ein Vorbild. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen.
Ich muss erst auch noch vorausschicken, das ist das, was ich an euch so liebe und an unserem Wahnsinn so liebe, dass wir einfach sagen, so, wir machen das jetzt. Ich habe mal über Frauen gelesen, dass Frauen wesentlich mehr dazu neigen, immer zuerst alle Wahrscheinlichkeiten abzuchecken, bevor sie etwas tun, und man soll einfach machen.
Und die Männer machen normalerweise gleich.
Die Männer machen immer einfach, ja.
Ja, yeah, wir haben es anders gemacht.
Yes, wir haben es durchbrochen. Ja, also darauf bin ich schon mal stolz. Ich finde, also ein Riesenvorbild war Reese Witherspoon, eine, finde ich, fantastische Schauspielerin, die wirklich, glaube ich, mittlerweile ist sie tatsächlich auch noch eine der bestverdienendsten in Hollywood, muss man sagen. Aber vor allem, weil sie ihren eigenen Buchclub gegründet hat und weil sie daraus Hello Sunshine Productions gegründet hat. Und sie hat ganz viele Bücher aus diesem Buchclub verfilmt. Daraus sind großartige Serien geworden. Und daraus sieht man, sie hat vor allem immer wieder andere Frauen ganz weit vorgeschoben. Kolleginnen, Schauspielerinnen, Autorinnen. Und das ist eigentlich das, worum es hier auch geht. Wir haben in der ersten Version von unserem Buchclub einen männlichen Autor dabei gehabt, aber wir hatten auch gerade mit Beate Thalberg, die da war, mit der du gearbeitet hast und ein großartiges Stück gemacht hast, ja, jemanden, der genau dafür steht. Und wenn wir solche Frauen in den Vordergrund rücken, damit ist das fantastisch. Und ein Buchclub hat eine lange Tradition. Das kannst du, glaube ich, ganz gut erklären.
Ja. Das war ja schon früher, als die Frauenrechte noch viel mehr zur Debatte standen, beziehungsweise noch nicht zur Existenz waren wie heute, waren literarische Salons der Ort, an dem Frauen sich wirklich frei bewegen konnten, sich austauschen konnten mit Gleichgesinnten, mit anderen Frauen, aber auch mit Männern. Also ein bisschen so wie Peter Altenberg übers Kaffeehaus sagt, nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft. Und das war bei denen einfach in den Salon so. Und das war eigentlich auch die Geburtsstunde der Frauenbewegung, der Suffragetten, wo fürs Frauenwahlrecht gekämpft worden ist und so weiter. Also das hatte wirklich auch einen Impact, einen gesellschaftlichen. Und das ist natürlich ein Geist, in dem wir das weiterführen wollen und mit den Struggles unserer Zeit eben auch da dagegenhalten wollen und uns auch formieren. Und das fand ich so toll an unserer ersten Ausgabe, dass der Austausch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so schön war. Also ja. Es waren einfach so viele Menschen, wo man das Gefühl hat, die ziehen alle am gleichen Strang. Die
und das waren
interessieren
so
sich für
Leute.
Die anderen, genau, interessieren sich für die anderen, für einander, für die Themen, für die Literatur. Und da sind so tolle Gespräche auch entstanden. Und wir haben da einfach ganz unterschiedliche Leute zusammengebracht. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Teil des Projekts, der mir gar nicht so bewusst war im Vorfeld, aber den ich jetzt sehr schätze.
Kurze Zwischenbemerkung. Der erste Buchclub fand im Sommer statt. Eigentlich hätte er auf der Sommerbühne stattfinden sollen. Es hat aber geregnet und sind dadurch in die barocken Suiten übersiedelt, was dem Ganzen aber sehr gut getan hat. Und jetzt auch aktuell im Dezember auch wieder in den barocken Suiten. Und so viel darf ich schon verraten. Am 8. März, Internationalen Frauentag, dürft ihr dann in der Libelle vorlesen, sprechen, diskutieren. Aber bleiben wir jetzt nochmal bei dem Thema empowern, auch jemanden, mit jemandem etwas teilen, eine Buchempfehlung. Wir leben in einer Zeit, wo wir mehr rasen als gehen und jedem oder vielen fällt das Lesen schwer. Ihr habt beide Jobs, der Tag ist voll. Was gibt euch jetzt wirklich das Lesen, einzutauchen in Bücher? Und seid ihr die ein analoges Buch lesen oder eher Kindle?
Also rein analog, das tue ich auch generell immer noch mit Drehbüchern, eigentlich mit allem.
Ich auch, rein analog. Ich habe auch sogar noch einen analogen Kalender.
Ich auch, das ist schon wieder sowas.
Wo ich mir Dinge aufschreibe und dann auch wieder abhake, die To-Do-Listen, finde ich sehr befriedigend.
Ich schreibe auch noch mit Füller,
ich
To-Do-Listen
auch.
Und handschriftlich.
Ich mache auch noch Polaroids.
Ja, mache ich auch. Meine Tochter wünscht sich eine Polaroid-Kamera. Ja. Nein, aber das glaube ich, das Spannende daran ist ja vor allem, finde ich, du hast das mal sehr schön gesagt, Liane, man hat ein Buch in Händen und seitdem mache ich das immer noch bewusster und dann schließt man es und streicht nochmal drüber. Und seitdem habe ich immer dieses Bild, aber das ist etwas, das kann ich mit einem Kindle nicht.
Nein.
Und das ist eigentlich das, ich habe jetzt auch wieder gerade so ein Buch zu Ende gelesen und das bedeutet mir oft in der Nacht, wenn ich manchmal nach Hause komme, nach einer Vorstellung oder wenn einfach gerade zu viel los ist, so ist es derzeit in meinem Leben, in Theresas, in Lianes, in unser aller Leben, ist es manchmal das kleine Stück Fokus, was ich mir am Abend nehme. Das kleine Stück geistigen Wachstums, wo ich in die Gedanken eines anderen Menschen eintauchen darf und ein Stück gehen kann. Und eine Buchempfehlung, als ich mal wirklich an einem Tiefpunkt war, kam von meiner Schwägerin über Frauen, die halt, wie meistern sie das Leben mit Kindern? Und an diesen Geschichten und diesen Bildern habe ich mich so sehr wiedergefunden. Das war so einer dieser Momente, wo mein Buch was geschenkt hat. Aber es war auch, als ihr die ersten Bücher nominiert habt und ich gedacht habe, wow, jetzt kann ich in Theresas Gedankenwelt, in Lianes eintauchen. Und diese Gedankenwelten teilen wir dann wieder mit unseren, ja, mit unseren Besuchern, Zuhörern, Zusehern.
Ihr habt vorher gesagt, der Austausch nach dem Buchclub oder während der ersten Ausgabe war so spannend und auch energiereich. Deswegen tun wir uns das ja auch alle an, weil so viel zurückkommt. Ihr gebt natürlich sehr viel, indem ihr auftritt, moderiert. Was bekommt ihr jetzt untereinander, ihr beide, wenn ihr jetzt auf der Bühne steht und eine Buchempfehlung macht? Das ist nämlich das, was ich so gespürt habe bei euch, dass da unglaublich viel Energie frei wird und die hat auch wiederum das Publikum erreicht und alle haben dann auch eure Empfehlungen sozusagen angenommen und haben danach auch viel geschrieben. Ihr habt viele E-Mails bekommen, ich auch. Sie haben eben das Buch gelesen, sie wären nie draufgekommen, denn Female Empowerment und Buchclub und feministisch und so weiter sind ja doch Themen, wo nicht gleich jeder was damit anfangen kann.
Lustigerweise habe ich bemerkt, dass als ich mich in das Thema mehr eingearbeitet habe, unter anderem für unseren Buchclub, dass ich plötzlich so richtig intellektuell aufmunitioniert war. Also ich war wirklich bereit für jede Diskussion. Ich habe plötzlich begonnen zu diskutieren, wo überhaupt kein Diskussionsthema war.
Wir hatten ja auch so Bücher wie Das Ende der Ehe.
Ja,
seid beide verheiratet.
Ja, und die liegen da am Nachttisch und man musste seinem Mann erklären.
Genau, plötzlich liegt das ein Buch mit dem Titel Das Ende der Ehe am Küchen- oder Nachttisch und es gibt so eine hochgezogene Augenbraue. Möchtest du mir etwas sagen, Schatz?
Ja,
und Schatz. Ich sage dann, ja, gerne, lies dieses Buch.
Ja,
aber gar nicht,
gelesen,
er hat es gelesen, ja, genau. Also gar nicht, weil ich die Ehe beenden wollte, sondern weil ich finde, dass diese Themen einfach nicht nur Frauen was angehen und solange nur wir Frauen sie untereinander, wobei das schon mal ein guter Anfang ist, ja, also so will ich das auch nicht sehen, aber solange nur wir Frauen das immer wieder hyperventilieren und aber die Männer nicht ins Boot holen, solange wird das ein absurderweise Nischenthema bleiben, obwohl es über 50% der Menschheit betrifft und uns einfach ganz speziell und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, die Männer mit ins Boot zu holen. Und so war das eben bei meinem Mann, der hat dann das Buch gelesen, ah, interessant und so, obwohl der eh einer von der aufgeklärten Mitarbeitenden und durchaus aufgeschlossenen Sorte ist, aber selbst solche können sich, glaube ich, nicht ganz in die weibliche Perspektive hineinversetzen, was das bedeutet, auch Mutter zu sein, älter zu sein, in der Gesellschaft, die erwartet, dass du alles schupfst, dass du die Mental Load tragst, dass du die Kindergeburtstagsgeschenke organisierst, das Essen und so weiter und so fort. Und da habe ich einfach bemerkt, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, da habe ich einfach bemerkt, dass es mich auch stärkt, diese Literatur zu kennen, die Zahlen zu kennen, die Fakten zu kennen, die Perspektiven zu kennen und dass ich da einfach besser vorbereitet, auch mich gesellschaftspolitisch mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und das kann ich nur jeder Frau empfehlen und ich denke, das ist auch ein Aspekt.
Und jeder Mann ist auch willkommen, das muss ich auch sagen,
absolut,
bei unserem Buchclub.
Mehr
als willkommen.
Wir haben ja den ersten wirklich jungen Mann, auch diese Geschichte haben wir ja auch am Abend erzählt, gleich eingeladen. Ich saß im Café, habe alles nochmal zusammengestrichen aus 5 Büchern, auf 5 Minuten versucht, pro Buch.
Fünf Bücher in 5 Minuten.
Europe in a week, yes. Und das war sehr spannend, weil wie so ein junger Mann da eben zu mir an den Tisch tritt und sagt so, was machst du dort seit 4 Stunden und konzentrierst dich so lange? Ich beschäftige mich damit. Also man kann auch mit Buchlesen Männer beeindrucken, würde ich an der Stelle sagen.
Ja. Er war auch dann wirklich da mit seiner Freundin.
Mit seiner Freundin, ja. Was ich aber sehr schön fand, was du jetzt gesagt hast, es gibt so ein Buch, das heißt von der Sheila Bayat, das werden wir bestimmt noch irgendwann besprechen müssen, das heißt, dass Feministin Söhne erziehen. Und ich glaube, es geht auch genau darum. Ich merke immer, dass wir das Vokabular jetzt haben dafür, aber dass es auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Männer zum Beispiel immer noch gelobt werden für etwas. Ja? Solange sind wir nicht gleichberechtigt, solange man sagt, boah, das ist toll, der Papa, der seine Kinder abholt. Ja?
Und kriegt gleich einen Orden.
Ja, der kriegt einen Orden. Oder wow, du hast die Küche geputzt. Oder boah, wirklich Schatz, du hast an das. Also bei uns wird einfach kein Lob verteilt. Ja? Mir ist dieses Ungleichgewicht ebenso wenig aufgefallen eigentlich, als auch zum Beispiel die Tatsache, dass wir in der Schule meistens Männer unterrichtet bekommen haben. Ich habe in Kunst Abitur gemacht. Entschuldigung, ich habe wirklich Abitur gemacht, weil ich aus Bayern komme. Aber auch zum Beispiel in Deutsch, du hast ja meistens männliche Vorbilder gelernt. Und auch darum geht es uns ein bisschen, vielleicht auch jetzt gerade in der kommenden Ausgabe, wie empowert man junge Menschen, wie schafft man ihnen Vorbilder und wie kriegen auch Kinder schon ein Bewusstsein für dieses Ungleichgewicht. Wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Lesung über diesen Bechdel-Test diskutiert, der in dem einen, wirklich einem Kinderbuch für Kinder ab 10 vorkommt.
Das ist der Test, wie viele männliche und weibliche Figuren es gibt im Film.
Genau.
Und wie viel Redezeit dann die weiblichen Figuren haben.
Aber auch, was haben die für ein Verhältnis? Also unterhalten sich zum Beispiel die beiden weiblichen Hauptfiguren, die Protagonistin, immer nur über Männer. Das wäre so ein klassisches Ding, damit fallen mal 90% der 80er-Jahre-Filme durch. Mhm. Ja, wo es immer nur darum geht, und wenn ich dann einen Mann habe und wenn. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sichtweise auf Literatur, aber auch auf Filme, die mir überhaupt nicht bewusst war. Also wie Theresa sagt, viel gelernt von dem Ganzen.
Wobei ich dazu sagen muss, Klammer auf, im Musikbuch meiner Tochter, die ist jetzt 11, erste Klasse Gymnasium, da werden Komponistinnen besprochen und Dirigentinnen. Und das fand ich sehr positiv. Mhm. Habe ich dann beim Sprechtag auch gleich der Musiklehrerin gesagt. Wo geht eine Musikjournalistin hin zum Sprechtag, zur Musiklehrerin?
Aber spannend zum Beispiel Montessori.
Und das fand ich super.
Ja, und das ist wahr, weil das ist etwas, was eigentlich ungewöhnlich oft ist. Mhm. Montessori-Schule dagegen bei uns, wo man denkt, alles nur Frauen, die oben sitzen. Und ich sage, die Absolventenliste der Montessori-Schule umfasst lauter Männer, bis auf zwei Frauen. Wo ich mir auch, und das waren alles sehr fragwürdige Männer, also zum Beispiel Elon Musk, ja, wo du dir denkst, um Gottes Willen, da war der noch nicht da, wo er jetzt steht. Das war im letzten Jahr, als wir diese Liste mal, bin ich mit einer befreundeten Journalistin durchgegangen und gesagt, gibt es nicht mehr Absolventinnen?
Mhm. Aber gibt es sie nicht oder werden sie nur nicht genannt?
Es gibt sie, sie werden nicht genannt.
Das ist ja das Hauptproblem.
Genau. Und natürlich ist Silicon Valley spannend, weil man sagt, aha, Montessori, diese, ich tanze den Namen. Nein, das ist eine andere Richtung des Unterrichts. Aber es ist halt so interessant, weil das oft in diese Ecke gedrückt wird. Und natürlich versucht man dann, die Naturwissenschaftler heranzuholen. Das liegt dahinter.
Verstehe.
Aber Maria Montessori, die selber eine Frau war und auch eine Feministin im Übrigen, eine der ersten Frauen, die zum Beispiel in Medizin ihren Abschluss gemacht hat in Rom, was damals verboten war. Sehr spannende Geschichte. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine interessante Sache, wie sehr uns das nicht auffällt.
Aber gehen wir jetzt da gleich, weil ihr das so nebenbei besprochen habt. Ihr selber lebt ja euren Kindern oder du, Theresa, deiner Tochter, du, Sohn und Tochter, das auch vor. Ihr lest selber vor. Sie lesen auch viel. Weil da hakt es ja oft, dass die Leute sagen, wie kann ich meinen Kindern beibringen, dass sie nicht nur am Handy sind, sondern lesen. Man muss es einfach vorleben,
ja,
oder?
Ja, das ist so diese berühmte Karl-Valentin-Sache, oder? Man kann die Kinder erziehen, so viel man will, am Ende machen sie einem doch alles nach.
Ja. Das ist von Karl-Valentin.
Ich zitiere das auch durch. Und so ist es halt eigentlich auch. Und ich muss dazu sagen, ich habe das bei uns so als Ritual etabliert, weil wir oft den ganzen Tag alle verstreut sind. Also mein Mann ist beruflich auch viel unterwegs. Wenn wir uns dann alle am Abend zu Hause treffen, ist es eh schon ein kleines Wunder. Und dann entweder wir spielen irgendwas oder wir sind wirklich, also meine Tochter und ich, wir machen das wirklich regelmäßig. Jeder schnappt sich ein Buch. Wir schmeißen uns auf die Couch zusammen unter eine Decke, tun die Füße aneinander und lesen einfach jeder ihr eigenes Buch. Und das ist für mich einer der schönsten Momente überhaupt in meinem ganzen Leben, muss ich sagen. Einfach mit ihr gemeinsam in eine Welt einzutauchen, jeder in seine, aber dennoch zusammen. Das ist, hat für mich was total Beruhigendes, wenn der ganze Tag wild war. Jeder war da, irgendwelche, keine Ahnung, Interviews, Auftritte, in der Schule ist auch immer wahnsinnig viel los, es gibt Tests, Nachmittagsbetreuung, Streits und wenn das einmal zur Ruhe kommen kann und man sich wirklich, so wie du sagst, Billy, in eine andere Welt, in eine andere Gedankenwelt versenken kann, für mich hat das was fast Therapeutisches, muss ich sagen.
Man soll ja auch gemeinsam lesen, das ist ja auch ansteckend, die Petra Hartlieb, die ja auch mit einem Büchertisch jetzt dabei sein wird beim Buchclub, die ja selber Autorin ist, Buchhändlerin ist, hat gesagt, um sich ein bisschen besser einzugrooven ins Lesen, soll man gemeinsam nebeneinander lesen. Das steckt an. Und das stimmt. Also auch wenn man zum Beispiel in der U-Bahn fährt und es sind alle nur am Handy, dann schnappst du dir dein Handy. Wenn du Leute siehst, die lesen, greifst du auch eher zu einem Buch. Das muss man wirklich beobachten. Und das beruhigt.
Und das beruhigt. Und man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung schon mal gemacht habt, aber es ist die Stille, wenn jemand in seinem Telefon vertieft ist, das ist wie, als ob diese Person absorbiert wäre, einfach weg.
Stimmt.
Und wenn jemand aber in einem Buch drinnen ist, dann ist das, finde ich, eine andere Atmosphäre.
Also da das kommt macht Energie was raus. Anderes.
Ja, genau. Und es gibt mehr Bewegung, es gibt dieses Geräusch von den Seiten. Irgendwie ist das eine andere Abwesenheit und dadurch auch eine andere Präsenz. Also das finde ich einen faszinierenden Effekt.
Das hat neulich der Alexandre, nein, wie heißt jetzt? Alexei Kurkov, dieser ukrainische Autor, gesagt, beim Tag des Buches, so wunderschön. Da habe ich ihn gefragt und er hat darauf geantwortet, ich schreibe grundsätzlich positive Geschichten, weil Bücher sind Energieaustausch. Und diese Energie kommt ja aus dem Buch zu meinen Lesern. Und deswegen schreibe ich, auch wenn es vielleicht traurige Themen sind, positive Bücher, weil ich möchte, dass die Menschen rausgehen mit dieser Energie, die aus dem Buch kommt. Das fand ich wunderschön und das ist auch wieder das Empowerment, das ein Buch vermag. Und ich mache das Theresa und Petra Hartlieb Modell mittlerweile auch. Also ich lese zwar jeden Abend meinen Kindern vor, so gut ich kann und so ich nicht irgendwo spiele, weil ich das eine wunderschöne Sache finde, auch mal zu fragen, was magst du heute lesen, was lesen wir? Du kommst in neue Kinderwelten auch rein, also es gibt großartige Kinderbücher.
Absolut.
Und dieses gemeinsame Lesen, ich habe das dann sofort an dich gedacht, Theresa, haben wir letztes Mal auch große Decke ausgebreitet, meine Tochter hat unsere nächsten Buchclub-Bücher gerade, also die Liga der Superfeministinnen ist gerade ihr absolutes Highlight. Mhm. Und mein Sohn sagt neulich, Mama, diese Geschichte höre ich mir nicht mehr an, da gibt es zu wenig weibliche Rollen.
Wow!
Gewonnen!
Das ist ja genial! Allein, dass er diese Perspektive einnehmen kann und es dann deshalb ablehnt.
Bei der Schwester, muss man in dem Fall sagen, sie hat ihm das Buch vorgelesen.
Sehr gut, na, finde ich super.
Aber gehen wir vielleicht gleich einmal zu den aktuellen Büchern. Könnt ihr euch noch erinnern, was am ersten Buchclub auf dem Büchertisch war?
Ich war fasziniert, das war dein Vorschlag, glaube ich, von der Mareike Fallwickel.
Ja.
Die Wut, die bleibt natürlich. Das war
ein sehr heftiges Buch
und man ist auf Seite 1 bereits in einer Welt. Wir haben eigentlich dann auch beim Lesen, merkst du, wie ich fand das so faszinierend, zum Beispiel die Reaktion der Menschen. Aber sie beschreibt halt in einer Brutalität auch etwas, was eigentlich der Alltag vieler Frauen ist. Also keiner von uns war, glaube ich, nicht schon so verzweifelt, denke ich mir, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich habe Momente gehabt, da war ich vollkommen verzweifelt als Mutter und habe mich nur überfordert gefühlt. Der Mental Load hat mich weit überstiegen und der Spagat zwischen Berufswelt und Kinderwelt schien mir eigentlich nur noch geisteskrank. Und das wird auch nicht gesehen. Und ich glaube, diese Sichtbarkeit ist das. Und wenn du dann aufstehst und anderen Frauen die Hände reichst, und das, finde ich, tut die Mareike Fallwickel in diesem Buch, es verstört, es wühlt auf, aber es tröstet auch. Ich fand zum Beispiel, das war ein also dafür danke ich euch. Ich kam auf dieses Buch genauso wie das Buch. So, heute ist mein Titeltag.
Lass mich helfen, vielleicht weiß ich es noch.
Ich weiß auch, Boris van Heesen war es mit
Was Männer kosten.
Das hat mich am meisten
fasziniert. Das war sehr interessant,
ehrlich gesagt. Das ist ein Buch von einem Autor.
Ja, der auch sehr lieb auf Instagram dann geschrieben hat, zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, finde ich auch toll, weil ein Autor, ein Mann, der so ein Buch schreibt und diese männliche Perspektive einnimmt des Zählens. Ich erlebe das ja immer auch mit meinem Sohn. Mein Sohn zählt sehr gerne. Und das Spannende an dem Buch ist eigentlich, dass man mal aufrechnet, was kostet toxisches männliches Verhalten jetzt in dem Fall in Deutschland, kann man dann runterachteln für Österreich in einem Jahr.
Was kostet es der Gesellschaft?
Genau. Und das ist doch, also das hat mich auch zutiefst fasziniert.
Mhm. Also da geht es darum, grob zusammengefasst, dass einfach toxisches männliches Verhalten, das das Patriarchat fördert und begünstigt, teuer ist, weil eben es ganz viele offensichtliche, aber auch versteckte Kosten gibt. Männer haben mehr Verkehrsunfälle, Männer sind öfter
inhaftiert,
gewalttätiger. Das heißt, da kommt eine Lawine an Folgekosten, abgesehen von den psychischen Schäden. Ja?
Ja.
Also es geht jetzt nicht nur um die reinen Hard Facts, da gibt es natürlich auch viele andere Wirkungen, die auch nicht zu begrüßen sind, aber da wird einfach aufgeschlüsselt, was kostet es unsere Gesellschaft, wenn das System so aufrechterhalten wird.
Ja.
Und natürlich werden auch die weiblich gelesenen Fälle berücksichtigt, aber in den meisten Fällen ist der Prozentsatz einfach so ein viel, viel höherer bei Männern. Und dass uns das nicht zu denken gibt, allgemein, ist schon auch irgendwie interessant.
Das Buch zieht weite Kreise von einfach Themen, die jetzt ein bisschen vielleicht oberflächlicher anmuten, aber in sich auch Gewalt beinhalten, wie Fußball, was wir auch gelesen haben. Aber was kostet eigentlich dieses toxische männliche Hochspielen von männlicher Energie, Polizeikosten, was weiß ich, Krankenhauskosten und so weiter. Geht aber natürlich, wie du richtig sagst, bis hin zu wirklich schweren Fällen von Gewalt gegen Frauen in jeder Form.
Ich muss euch da ein bisschen jetzt einbremsen, weil ich da auf die Uhr schaue. Dann haben wir noch die doppelte Frau gehabt, von der Beate Thalberg, die auch persönlich anwesend war, und das Ende der Ehe. Jetzt geht es im Dezember.
Und nochmals. Was? Fünf. Wir hatten noch eins, und zwar von der Na, wie heißt es jetzt? Das meine Bibel. Die Erschöpfung der Frauen.
Die Erschöpfung der Frauen. Ah,
ja. Das ist nämlich, das genau. Muss man drin haben. Das ist ja. So ein fantastisches Buch. Ja. Auch.
Und jetzt geht es um Graphic.
Graphic Novels und um Kinderbücher im weitesten Sinne.
Illustrierte Bücher auch.
Auch speziell natürlich, um das wieder zu teilen mit Jüngeren, sie dazu animieren. Aber warum hat euch das Thema Graphic Novel, das ja auch ein bisschen ein Trend ist, jetzt auch abgeholt?
Ich fand mal sehr spannend, ich habe einen Comicladen, da gibt es Secondhand-Comic-Bücher und das ist im 8. Bezirk, das Comic-Treff kann ich sehr empfehlen. Und da bin ich rein und habe irgendwie mal wieder Secondhand-Comics gekauft, weil ich das eigentlich sehr schön finde. Und er hat auch sehr viele so Graphic Novels und sagt zu mir, wirklich, Sie kaufen die Bücher noch für Ihre Kinder, die lesen noch?
Und, nee.
Ja, und ich meine, es
sogar
ist ja...
Sogar die Comics?
Ja, sogar die Comics. Und das darf man bitte mal an dieser Stelle festhalten. Ja? Ich meine, letztendlich ist auch gegen alles, was man gegen Comics sagen kann, ich habe mit Asterix lesen gelernt, ja, ist noch nichts dabei, ist auch, finde ich, durchaus, man lernt viel. Also ich habe viel Wissen daraus bezogen.
Aber ist es nicht ein bisschen so eine 50er-Jahre-Einstellung? Ja. So Comics sind pfui, oder? Das war doch, als die ersten Donald Duck-Hefte und Mickey Mouse und sowas kamen. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile schon ziemlich überholt.
Das war fast so wie das Fernsehverbot, ne?
Ja, oder Elvis Presley ist schlecht oder so.
Ja, eben, genau. Ja, ja.
Die Beatles. Höllenmusik, Musik aus der Hölle.
Jugendverderben, so gesehen. Jetzt sind wir froh, wenn sie es lesen, die Comics.
Eben drum, ich fand das sehr lustig und auch eben, um das da mal rauszuholen. Ja. Wir haben hier, also wir haben einerseits Bücher, das eine ist mehr so eine, es kennt fast jeder diese Goodnight Stories for Rebel Girls zum Beispiel, aber diese in der Kürze mancher Frauenbiografien oder auch Männerbiografien oder auch diverser Biografien, kann man manchmal einfach Vorbilder finden für sich. Das ist das eine.
Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das habe ich auch gemerkt, dass einfach da in den letzten 20 oder 30 Jahren oder seit wir eben auch jung waren, hat sich da wirklich was verändert. Also bei uns gab es vielleicht Ronja Räubertochter, Bibi Langstrumpf und diverse Nösslinger-Figuren, aber dann war es auch schon wieder aus mit weiblichen.
Bibi Langstrumpf.
Habe ich gesagt. Also, ja, also Bibi Langstrumpf, genau. Und diverse Nösslinger-Figuren und dann war es aber schon wieder aus mit weiblichen Vorbildern. Und mittlerweile finde ich es einfach wichtig, dass man das sagt, dass einfach bei den Goodnight Stories for Rebel Boys, for Rebel Girls, for kids
Adventurers,
whatever, da gibt es genau, da gibt es ganz viele. Und da werden einfach die unterschiedlichsten Vorbilder und auch nicht nur Prinzessinnen oder die schön sind und dann irgendwann vielleicht einen Mann finden, wie das einfach in vielen Märchen der Fall ist, sondern da werden Sportlerinnen, Physikerinnen, Rebellinnen, Piratinnen, Nobelpreisträgerinnen, also wirklich aus jedem Genre werden da interessante weibliche Perspektiven geboten. Und also meine Tochter hat das verschlungen von Anfang an.
Genau, oder wie bei den Adventurous Girls fand ich zum Beispiel auch den historischen Kontext spannend, weil da hast du zum Beispiel, da gibt es eine Frau, die wandert an den Nordpol und hat ihr Baby dabei. Ja? Das ist auch so fantastisch illustriert, darum werden wir hoffentlich die Möglichkeit haben, da ja auch zu projizieren, dass man wirklich sehen kann, wie schön diese Bücher sind. Ja? Weil es ist einfach fantastisch. Ich finde, das ist eine Kunstform. Ja? Einfach auch, wenn du bei den Graphic Novels, wie jetzt die Liga der Superfeministinnen, was eigentlich ein Kinderbuch ist, recht schnell zu lesen, siehst, dass das unglaubliche Kreise zieht, dass das einfach wichtige Themen manchmal in Bildern einfach so gut verstärkt werden, dass das eine eigene Kunstform ist. Oder das Feminism in Progress ist eine bunte Form, wo es eben genau darum geht, wo setzt der Feminismus an.
Und es geht eine Botschaft spielerisch und leicht hinein, ohne zu schwer zu sein. Also ich glaube, das ist, glaube ich, immer ein Punkt, dass man auch einfach sich unterhalten soll dabei und dabei einen Mehrwert hat und etwas lernt.
Ja. Absolut. Und da, finde ich, schlägt auch die Liv Strömquist in dieselbe Kerbe mit Der Ursprung der Welt. Das war der erste Buch, da ging es um die Vulva und die historische Interpretation von Weiblichkeit und wie Männer einfach das Bild der Frau dominiert haben mit ihren Vorstellungen, mit medizinischen Ansichten teilweise, aber auch mit gesellschaftspolitischen Ansichten. Und das war zum Schreien komisch und auch zum Weinen schräg und auch berührend, finde ich. Aber die hat es einfach geschafft, ein Thema, das eigentlich ein schweres Thema ist, so aufzulockern und so immer wieder zu, ironisch auch zu kommentieren und teilweise auch eben mit den Zeichnungen dazu so anschaulich zu machen. Das Buch hat mich wirklich fasziniert und deswegen haben wir ihr nächstes Buch im Programm, wo es um Selbstoptimierung geht und wo sie 7 Influencer-Persönlichkeiten heranzieht in 7 Kapiteln, um zu zeigen, was für Ansichten die so in die Welt gebracht haben und die nimmt die ziemlich auseinander, eben auch von vor 150 Jahren bis jetzt. Und das finde ich auch ein ganz ein tolles Buch.
Und das ist, was du richtig gesagt hast gerade, das ist diese Leichtigkeit. Es gibt, habe ich mit meiner Tochter auch geschaut, macht sie jetzt ein Referat drüber, gibt auf Arte Cherchez la Femme, geniale Frauen, in 7 Minuten Clips aus der Geschichte herausgenommen Frauen, wie zum Beispiel, sehr spannende Geschichte, die Erfinderin von Monopoly war tatsächlich eine Frau, die hat das als The Landlord's Game bezeichnet. Und da ging es eigentlich darum, das wird sehr lustig erzählt, da klappt ein Buch auf, es wird wieder die typische, der Mann hat das erfunden und dann klappt so eine Frau plötzlich aus dem Buch heraus. Kann ich wirklich sehr empfehlen, auf Arte streambar.
Habe ich auch gesehen, ja.
Ist einfach cool und das ist genau das, na, wo man einerseits unterhält in 7 Minuten, aber auch wirklich zum Nachdenken anregt. Ja? Nämlich zum Beispiel, The Landlord's Game wurde erfunden als Kritik am Kapitalismus. Mhm. Und Monopoly hat dann einen Mann geklaut und es ist das absolute Kapitalistenspiel. Also das, was, wo wir auch gerade irgendwie unsere Welt in einer Zerstörung finden, gegen die wir an müssen, da haben wir dann für bald, habe ich auch noch ein schönes Buch, wo es darum geht, wie wir Frauen die Welt retten und warum wir die Männer dafür brauchen. Schöner Titel.
Du hast auch die Liga der Superfeministinnen vorgeschlagen. Genau. Mhm. Erzähl uns, worum es geht, ich habe es noch nicht.
Ja, es ist ein sehr schönes Kinderbuch, in dem eigentlich unter anderem auch der Bechdel-Test erklärt wird, über den wir vorher schon geredet haben, aber auch einfach die Wahrnehmung des eigenen Körpers zum Beispiel besprochen wird an sehr einfachen, kurzen Comicstrips und wo die dann immer kommentiert, aber das ist doch ungerecht und so. Und es ist halt eine Person, die durch das ganze Buch führt und wirklich verschiedene feministische Ansätze erklärt. Warum ist es das sexistisch? Warum hat ein Mann nicht das Recht, sich dir so oder so zu nähern? Und das, finde ich, ist für Kinder ab 10 wirklich wichtig. Also das ist, weißt du, damit empowern wir unsere Kinder.
Mädchen und Buben.
Und Buben nämlich, ja. Es ist wirklich auch so, dass sie eben sagen, und divers, auch divers gelesen. Es geht wirklich nicht darum, dass man eben, sie versuchen auch diese Zweiteilung der Gesellschaft da entgegenzuwirken, sondern zu sagen, wir sind viele, wir sind bunt, es ist völlig in Ordnung, geh auf das Gegenüber ein.
Mir ist jetzt nur aufgefallen, ihr gendert nicht immer beim Sprechen, wie wichtig ist. Naja, ich bin ja auch so eine Verfechterin, dass ich nicht immer, also sagen wir so, es gibt andere Themen, die wichtiger sind als Gendern, aber eigentlich, warum ist das immer wieder ein Problem? Ihr seid beide Moderatorinnen, es ist der Sprachfluss, oder?
Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist einfach wirklich Gewohnheitssache. Ja. Ich habe mir das mittlerweile schon, ich schaue eigentlich sehr drauf normalerweise. Manchmal, wenn man so in den Sprachfluss kommt.
Das hat Influencer gesagt zum Beispiel.
Ah, ja, mir passiert es auch oft. Ja.
Aber normalerweise versuche ich entweder beide Formen zu verwenden oder abzuwechseln in den Moderationen. Also ich versuche.
Aber es ist schon wichtig für euch.
Für mich ist es total wichtig, okay. Ja.
Also wir haben jetzt zum Beispiel in dem aktuellen Kabarettprogramm, was wir spielen, haben wir eine ganze Nummer, wo wir uns darüber lustig machen, weil ich finde, auch im lustig machen liegt viel drinnen. Ja? Wir haben eine Stelle, da sage ich ständig, es heißt und innen, Mitarbeiter und innen und werde immer ganz zornig. Und er sagt dann irgendwann, nur beim Begriff Täter, sagt er dann Täterinnen und ich sage drauf, der ist glaube ich nicht. Und das ist zum Beispiel, finde ich, so eine Form, wie man auch mit dem, es ist wirklich wichtig, das ist total wichtig zu gendern. Ich habe vergessen, ich bin so im Sprachgebrauch drinnen. Ich sage, wir sind erzogen worden mit männlichen Vorbildern einer männlichen Sprache und lustigerweise, nein, nicht lustigerweise, tragischerweise einer Geschichte, die uns Frauen wirklich absichtlich ja auch aus den gesellschaftlichen Bereichen verbannt hat. Und genau um dem auch entgegenzuwirken, was ja jetzt in großen Teilen der Welt wieder passiert, finde ich, ist das so wichtig, was wir hier machen.
Mhm. Und ich glaube, bei den Influencern waren es tatsächlich fast nur Männer.
Ah, okay.
Wirklich?
Ah,
spannend.
Mir hat mal jemand gesagt, dass wenn man sagt, ein Arzt, hat man ein anderes Bild im Kopf, wie wenn man sagt Arzt und Ärztinnen. Absolut, ja. Und das stimmt natürlich. Und ich glaube, ich gebe euch recht, das ist einfach Gewohnheit und das ist ja ein Prozess einfach, den wir uns alle stellen müssen, dass wir uns einfach umgewöhnen und dass es sehr wohl was mit uns macht und auch mit der Gesellschaft.
Entschuldige, dieses if she can't see it, she can't be it. Das ist genau der Punkt.
Es ist Repräsentation. Ja. Und wenn die weibliche Form nie verwendet wird, dann ist sie auch nicht repräsentiert sprachlich. Mhm. Und ich habe das gemerkt, ich bin schon wirklich auch selber sehr alert, wenn das jemand gar nicht verwendet. Ich glaube, es war ein Politiker nach der Vorarlberg-Wahl, der die ganze Zeit nur von dem Wähler gesprochen hat, aber konstant. Und das hat mich als Frau wirklich ausgeschlossen. Also ich fühle mich von solchen Menschen einfach nicht angesprochen und nicht repräsentiert, weil sie mich nicht, vielleicht meinen sie mich mit, aber allein wenn sie mich mit meinen und nicht per se meinen, finde ich das schon schlecht. Also für mich ist das wirklich eigentlich kein moderner Sprachgebrauch mehr.
Im Umkehrschluss ein Schauspielkollege von mir, da hat eine in Berlin hat er gespielt und hat gesagt, die Intendantin hat bei ihrer Ansprache einfach nur die Frauen angesprochen. Einfach mal als Bild. Er hat immer nur Schauspielerinnen gesagt, nicht SchauspielerInnen oder irgendwas. Mhm. Der hat gesagt, er hat zum ersten Mal verstanden, worum es geht so wirklich, weil er gesagt hat, du fühlst dich komplett ausgeschlossen. Mhm. Und wenn man mal überlegt, welchen Kampf unsere Frauen, Vorfrauen und unsere ganzen Vorkämpferinnen gegangen sind, dann muss man mal überlegen, was das geheißen haben muss, sich dagegen aufzulehnen, unsichtbar zu sein. Heute haben wir einen unsichtbaren Mental Load nach wie vor oder unsichtbare Care-Arbeit, die Frauen leisten, was mich im Moment wirklich wütend macht in vielen Bereichen, ja, weil ich mir denke, es ist eben die Anerkennung dessen, was geleistet wird in einer Gesellschaft. Rechnet man sowas in ein Bruttoinlandsprodukt ein? Gibt man den Frauen Sichtbarkeit?
Ich habe da vor kurzem auf Instagram so ein Reel gesehen, wo Frauen gefragt haben, aktuell jetzt auch zum Thema Weihnachten, das war richtig gut.
Das ist großartig.
Wo, an wen denkst du, wenn es darum geht, das Weihnachtsfest auszurichten? An wen denkst du, wenn es darum geht, die Geschenke für die Schwiegereltern zu besorgen? An wen denkst du, wenn es darum geht, das Haus festlich zu schmücken? Wer macht die Einkaufsliste für das Festessen? Und so weiter. Und es war immer die Frau, die Mutter.
Und wir haben alle dasselbe Bild, ne?
Ja. Also, und da hat sich einfach offensichtlich wirklich bisher sehr wenig geändert.
Ich wünschte, ich könnte...
Also ich könnte jetzt stundenlang noch mit euch weiterreden, aber vielleicht gibt es eine nächste Folge. Sie können uns ja schreiben an liane.seitz@mqw.at. Zum Abschluss vielleicht noch ein Wunsch von euch. Was würdet ihr euch wünschen? In diesem Zusammenhang jetzt,
für andere? Ich würde mir sehr wünschen, dass die junge Generation einen Optimismus spürt und den auch nicht verliert, weil meine Tochter mal auch im Kontext des ganzen Buchclubs, und weil sie sieht ja dann auch die Bücher und wir reden drüber und ich erkläre ihr, was wir machen und was wir lesen, und sie liest eben auch teilweise mit, und irgendwann in der Volksschule war das dritte Klasse, hat sie so zu mir gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, das mit dem Feminismus, wir regeln das für euch. Und das fand ich einfach so herzerwärmend, weil einerseits habe ich mir gedacht, ja, das haben sich schon viele Generationen gedacht, aber ich wünsche dir und uns nur, dass dieser Geist bleibt und auch nicht abgenutzt wird, dass sie nicht in den Mühlen des Systems zermalmt wird und dass sie sich diese Frische und diesen auch Aktivismus bewahrt, Einstellung.
Ja, da hat die Theresa schon das gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche mir Hoffnung. Weil Hoffnung ist, finde ich, im Moment das Revolutionärste, was wir haben können. Mhm. Und das nicht aufzugeben. Ja? Wir haben im Moment, wir untergraben immer unsere eigene Kraft. Wir empowern uns da zu wenig, sondern wir können wirklich, wir haben eine Stimme, benutzen wir sie. Meine Tochter hat einen Buchclub gegründet. Das haben wir noch nicht. Die haben süße kleine Ausweise gebastelt.
Wow.
Das sollten wir noch tun. Und genau wie deine, glaube ich, ist es so, dass wir sehen, die Jungen, ihr seid nicht alleine, möchte ich an der Stelle sagen. Wir stehen hinter euch mit unserer bisschen älteren Erfahrung und wir sind auf euren Wind gespannt. Wir brauchen den und wir möchten zusammen nach vorne gehen.
Und ich wünsche mir was, nämlich, dass wir den positiven Geist nicht verlieren in all dieser verrückten Zeit. Und dass wir uns gegenseitig immer wieder so energetisch aufladen. Vielen Dank.
Danke dir. Danke für alles.